Ihr hört Farm Vision, der Podcast für Zukunftstrends in der Landwirtschaft. Wir sind Patrick Elsner und Paul Hofmann.
Eine Gemeinschaftsproduktion von Wir Landwirten und dem Humusprojekt des Naturparks Schwarzwald Mitte Nord. Wir untersuchen aktuelle Trends wie neue Anbaumethoden, Digitalisierung, Klimawandelanpassung und die agrarpolitischen Rahmenbedingungen. Dabei prüfen und diskutieren wir gemeinsam mit Experten, was eure Höfe wirklich fit für die Zukunft macht.
In dieser Staffel geht es um regenerative Landwirtschaft. Stellen wir uns die Frage, wer steckt eigentlich dahinter? Kann regenerative Landwirtschaft die Versprechen halten? Und kann sie gleichzeitig auf einem konventionellen Betrieb bestehen? Und brauchen wir vielleicht eine Zertifizierung, um Greenwashing zu vermeiden? Dazu gibt es 4 Interviews, eine Kickoff-Folge und abschließend ein Conclusio, in dem wir alles für euch nochmal zusammenfassen. Also bleibt dran und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, und jetzt starten wir mit unserem letzten Interview in unserer Miniserie über regenerative Landwirtschaft. Die Frage ist ja, wer steckt hinter regenerativen Landwirtschaft? Und ich habe hier heute 2 Menschen da, von denen würde ich sagen, die stehen auf jeden Fall voll hinter regenerative Landwirtschaft, jeden Tag auf ihrem eigenen Betrieb. Bei mir sind Alois Huschle zugeschaltet und Jan Große-Kleimann. Man kann es vielleicht schon an den Nachnamen erkennen, die kommen aus 2 ganz unterschiedlichen Regionen Deutschlands. Alois Huschle hier aus dem Süden und Jan Große-Kleimann weit aus dem Norden. Aber ich will jetzt nicht weiter über euch sprechen, sondern euch direkt das Wort geben. Erzählt ihr mir doch mal ganz kurz ein paar Sätze über eure Höfe. Wer mag anfangen? Alois.
Ja, wir sind hier in der Ordenau am Fuße des Schwarzwaldes, Rentchen gelegen. Wir haben inzwischen einen reinen Ackerbaubetrieb. Wir haben bis vor 3 Jahren nur Schweinehaltung gehabt und haben jetzt einen reinen Ackerbaubetrieb. Wir haben 2021 umgestellt auf regenerative Landwirtschaft. Und wir bauen Kulturen im Moment noch an, Weizen, Gerste, Mais. Wir haben auch schon Dinkel gehabt, haben auch schon Hanf probiert. Das so in ganz kleinen, ganz schnell.
Und Jan, wie sieht dein Betrieb aus?
Genau, wir bewirtschaften hier im schönen Münsterland in Steinfurt einen Betrieb mit zurzeit knapp 3.500 konventionellen Schweinemastplätzen in 5 Standorten, ausschließlich in Altgebäuden und bewirtschaften dazu rund 220 Hektar Ackerland. Da bauen wir vor allem Mais und Getreide, also Weizen, Roggen, Tritikale, Gerste, Dinkel haben wir jetzt mal mit drin, fangen wir dieses Jahr mit an. Roggen zum Teil auch als Brotgetreide in Vermarktung mit einem regionalen Bäcker. Das soll mit dem Dinkel dann auch passieren. Raps ist normalerweise mit drin, dieses Jahr leider nicht. Hoffentlich nächstes Jahr wieder mit dabei. Und ansonsten ist regenerative Energieerzeugung bei uns noch ein Thema und auch eine wichtige Einkommensquelle. Und ja, das in aller Kürze.
Ja, und ihr beide macht als konventionelle Betriebe regenerative Landwirtschaft. Und deswegen ist jetzt auch eure Meinung und eure Einschätzung zu unserer Miniserie, zu unserer Staffel besonders wichtig. Und zum Einstieg auch nochmal, was hat euch denn bewegt dazu, regenerative Landwirtschaft auf eurem Betrieb zu integrieren? Was hat den Anstoß gebracht? Jan, bitte.
Ja, okay. Also bei mir ist es so gewesen, zum einen habe ich ich habe eine Ausbildung zum Landwirt gemacht und dann darauf aufbauend ein Studium, Bachelorstudium in Göttingen und Masterstudium in Bonn. Und während der Studienzeit in Göttingen sind eigentlich diese 3 Dürrejahre bei uns in Folge aufgetreten, wo ich mehrmals über den Acker gelaufen bin und ja, Risse, wo man quasi den ganzen Zollstock drin versenken konnte. Das ist so das eine, was hängen geblieben ist und auch dieses Gefühl der Hilflosigkeit zu sehen, wie alles vertrocknet und man eigentlich nur dasteht und denkt, das kann es irgendwie nicht sein. Im Zusammenhang mit einem sehr stark ausgeprägten Klimabewusstsein, auch familiär geprägt, ne, zu gucken, wie kann ich selber aktiv werden, um möglichst meinen eigenen Fußabdruck und den auch des Betriebes irgendwo zu reduzieren. Und ja, habe dann darauf aufbauend den Bodenkurs bei Naser und Wendis gemacht in 2020 und dann nahm das so peu à peu seinen Lauf, aber das ja, war so der Auslöser.
Und bei dir, Alois, wie bist du dazu gekommen?
Also ich habe 2020 bin ich zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit regenerative Landwirtschaft durch einen Glaubensbruder im Hauskreis, der hat mir was von EM erzählt. Und dann bin ich ein bisschen so stutzig geworden, habe mich auch dann im Internet schlau gemacht. Und ich bin schon 10, 15 Jahren merke ich oder spüre ich einfach, dass unsere Böden nicht mehr so funktionieren, wie sie eigentlich funktionieren sollten. Das heißt, ich habe schon Stickstoff untersuchen lassen, weil ich gedacht habe, ja, der Stickstoff ist da nicht drin, aber war dort trotzdem die Menge drin. Also wie gesagt, ich bin auf der Suche gesehen nach einem System, weil ich gewusst habe oder schon gemerkt habe, dass es nicht mehr so funktioniert. Und dann bin ich eben auf diese regenerative Landwirtschaft gekommen. Und ich habe auch zwei Bibelstelle geschenkt gekriegt, fang ganz neu an, wie ein Bauer, der ein brachliegendes Feld zum ersten Mal wieder bestellt und pflügt euch Neuland und sät nicht unter die Dornen. Das war für mich von Gott so zwei Links zu sagen, okay, du bist auf dem richtigen Weg. Das ist deine Publicity im Moment. Das ist das, was du machen kannst. Ich habe dann den Bodenkurs gemacht, 2021, beim Dietmar und Friedrich Wenz. Und seither habe ich den kompletten Betrieb praktisch komplett umgestellt auf regenerativ.
Was heißt das für dich, komplett auf regenerativ umgestellt?
Also komplett regenerativ heißt für mich, also ich habe den Betrieb letztendlich schon im ersten Jahr versucht mit Komposttee und so weiter, also diese Tools, die es gibt, diese fünf Tools komplett umzusetzen, soweit es gegangen ist, ja.
Welche fünf sind es?
Weil
Ich glaube, dass wir alle mit abholen.
Also die fünf Tools sind praktisch Zwischenfrüchte, also Begrünungen bis im Frühjahr eigentlich stehen lassen, Untersaade, Vitalisierung, Oberkrumenlungerung und praktisch Albrecht Kinsey praktisch Untersuchung. Das so ganz, ganz schnell.
Und bei dir, Jan, würdest du auch sagen, dass du deinen Betrieb komplett auf regenerative Landwirtschaft umgestellt hast, oder ist es bei dir eher so eine Integration?
Nee, würde ich nicht sagen, dass ich komplett umgestellt habe, weil ich es nicht schaffe in dem Ausmaß, auch wie ich es für mich definiere, wobei ich diese Definitionssachen auch sehr schwierig finde. Ne? Ich kann einerseits die Prägung aus dem Bodenkurs total nachvollziehen, die ich auch für mich lange Zeit drin habe, muss sagen, ich habe das über die Zeit bei mir etwas aufgeweitet und sehe so diese Prinzipien zum Beispiel Bodeneingriff stark zu reduzieren oder zu minimieren, wenn es eben geht, komplett wegzulassen. Stichwort Direktsaat, das ist das, was wir an vielen Stellen umsetzen, wo ich sehr schnell auch große Effekte von sehe. Dann dieses Thema Vielfalt maximieren, das sind Zwischenfrüchte, eine Möglichkeit, das auszuschöpfen, die wir natürlich auch so gut es geht bespielen. Ne, das versuchen wir auch mit Sommerzwischenfrüchten und Winterzwischenfrüchten immer in einem großen Gemenge. Ich sehe aber auch zum Beispiel das Agroforstsystem, was wir bei uns angelegt haben, als ein Teil dieses Prinzips, die Vielfalt, wo immer es geht, und das heißt eben auch auf dem Acker in der Landnutzung zu maximieren. Und dann auch das Thema, wie kann ich ja möglichst die chemische synthetischen Inputs weglassen, ne? Und wie kann ich auf der anderen Seite eben schauen, dass wir jetzt die Königsdisziplin auch Tiere zu integrieren, und da sind wir gerade noch weit von weg mit konventioneller Schweinemast. Also Güllefahren ist schön, die beleben wir auch, die Gülle, mit Kohle und Gesteinsmehl etc. Das ist dann schon mal ein Schritt, denke ich, in die richtige Richtung, aber es ist noch weit eigentlich von dem weg, dass das Tier sofort, ich sag mal, in eins mit dem Land verschmilzt und wir eigentlich gar nicht mehr diesen Stall-Acker-Transport haben. Und das ist aber sehr herausfordernd. Und
Also,
da, wie gesagt, da sehe ich uns noch nicht.
da könnte man also sagen, du bist in Umstellung.
Genau.
Ja, so, weil ich finde auch jetzt interessant, Alice, dass du das Wort Umstellung mit reingebracht hast oder umgestellt, weil, ich sag mal, in normalen Sprachgebrauch, im landwirtschaftlichen Sprachgebrauch, wenn jemand sagt, ich stelle um oder ich bin in Umstellung, dann meint man eigentlich, ich stelle von konventionell auf biologisch um. Und das wissen wir ja, das ist ein wahnsinnig intensiver, kostspieliger Prozess, der auch damit verbunden ist. Am Ende sind auch Kontrollen und Regeln, die man ganz konkret einhalten muss. Ihr habt jetzt auch schon ein bisschen erzählt, unterschiedliche Maßnahmen. Ich frage jetzt mal, hättet ihr auch umgestellt, wären damit ebenso Auflagen und Kontrollen im Endeffekt damit verbunden, wie wir sie im Biolandbau Landwirtschaft haben? Oder hättet ihr dann die Finger ein bisschen von der regenerativen Landwirtschaft gelassen?
Also ich kann das jetzt, weiß ich nicht genau, kann ich jetzt nicht so beantworten, weil es ja nie zur Diskussion stand, dass hier so Auflagen sind wie Bio. Ich habe mich mit dieser Geschichte Bio natürlich auch auseinandergesetzt, aber für mich ist das im Moment noch ein bisschen weg. Es sind viele Gründe, sage ich jetzt einfach. Und von dem her ist für mich diese regenerative Landwirtschaft so eine Zwischenlösung, einfach zwischen Bio und konventionell, weil wir ja auch weniger Pflanzenschutzmittel, weniger Pestizide und etwas weniger Dünger einsetzen, etwas anders dann wieder dafür. Und für mich ist das so eine Zwischenlösung einfach oder halt so Kompromiss irgendwo. Und die Gesellschaft will ja, dass wir weniger Pestizide und so weiter einsetzen. Und wir tun gleichzeitig auch was für den Boden, definitiv. Und ich sehe es auch im Boden, wenn man den Spaten wieder in die Hand nimmt.
Jan, wie ist es bei dir? Hättest du umgestellt, wenn es zertifiziert wäre? Ich frage so direkt, weil darum geht es auch bei uns in der Serie jetzt.
Ich glaube, das hätte stark daran gelegen, wie diese Zertifizierung und die Maßnahmen dann aussehen, die fest vorgeschrieben sind. Es wäre auf jeden Fall einmal eher wieder eine Hemmnis, sage ich auch ganz ehrlich, weil ich gerade genau das genieße, in Anführungsstrichen, dass ich die Freiheit habe. Ich kann Glyphosat spritzen, um Direktsaat durchzusetzen, weil ich der Meinung bin, dass da der Bodenaufbau viel schneller vorangeht als mit anderen Tools. Hab dann aber natürlich, ne, auf der anderen Seite ja diesen Wunsch, auch gar keine Chemie mehr einsetzen zu müssen, was ich aber natürlich auch nicht immer schaffe. Ich möchte frei sein in dem, was ich tue und frei entscheiden können und nicht nachher, weil es ein Jahr nicht funktioniert hat und ich musste jetzt dieses Jahr, habe ich mir einen Pflug schweren Herzens für 10 Hektar geliehen, obwohl es eigentlich völlig wider meiner Prinzipien ist, wo ich ja gesagt habe, das ist der einzige Weg, dass wir es schaffen, vielleicht in den trockenen Sommer zu kommen und Bodenaufbau dann an dieser Fläche mit anderen Maßnahmen weitermachen zu können. Ja, wenn das jetzt jemand zertifiziert in diesem Jahr und sagt, ihr Bodenbedeckungsgrad war nicht gut genug, weil du hast geflüchtet und kriegst eine Strafe, dann ist es für mich absolut kontraproduktiv. Ich brauche diese Flexibilität, damit ich es angepasst an meinen Standort, an meinen Betrieb, an meine Bedingungen vorwärts gehen kann. Und das ist, also ich sehe da eine Zertifizierung allenfalls für mich im regenerativen Bereich, im einfachsten Fall bei der Agroforstwirtschaft. Wenn ich Bäume gepflanzt habe, ist das eine ganz klare Sache. Das ist eindeutig. Aber bei den anderen Sachen, da finde ich, da ist sehr viel von bis und wo fängt regenerativ an, wo hört konventionell auf, wie ist das überhaupt zu definieren, ja. Finde ich sehr schwierig.
Das ist ja, also Alois, für die leider nur zuhören jetzt, und das sind ja fast alle, Alois hat heftig genickt bei deinen Ausführungen gerade. Und Agroforsten, ja klar, man hat Bäume zu stehen, aber das sehen wir ja auch an der Agrarumweltmaßnahmen hier in der Eco-Scheme, die ja über GAP gefördert wird. Da sind die Vorschriften wieder so unnötig und komplex und auch völlig absurd, dass die Maßnahme nicht greift. Also auch schon wieder so ein bisschen, was jetzt in diese Richtung geht. Wir haben es auch in unserer ersten Kickoff-Folge darüber gesprochen. Die Uridee der regenerativen Landwirtschaft, die schließt, so kann man, wenn man diese Definition mal nimmt oder das als Definition annimmt, den Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln, Pestiziden eigentlich aus. Und das ist auch ein Streitpunkt, den sehen wir gerade in vielen Bio-Zeitschriften, Bio-Fachzeitschriften wird das diskutiert, dass eigentlich regenerativ mit Pflanzenschutzmitteln nicht geht. Aber ihr beweist gerade auch das Gegenteil für euch. Wie steht ihr dazu mit zu dem Konflikt, Glyphosat einzusetzen und regenerativ Landwirtschaft zu machen?
Egal. Ich sehe es einfach so, wenn man Direktsaat macht, so wie es du machst, denke ich, kommt man nicht ganz ohne Glyphosat rum. Das sehe ich so. Einfach und von dem her, und wenn man dann sieht, dass dann insgesamt weniger eingesetzt wird an Pestizide, denke ich, ist das trotzdem ein Weg für die Zukunft. Ja, wenn ich dann auch sehe, die Biobetriebe, wenn man früher im Frühjahr nasse Frühjahr habe, die kommen nicht rein zum Hacken. Dieses Jahr wollte mir mit der Rollhacke arbeiten, es hat nicht funktioniert. Ja, wir konnten nicht drauf, weil einfach das Wetter nicht mitmacht hätte. Und diese Wetterextreme, die machen uns natürlich auch zu schaffen. Und für Biobetriebe nach noch mehr. Ich habe dann immer noch was in der Hand, wo ich sagen kann, okay, ich kann es regulieren.
Wirst du mit dem Konflikt konfrontiert, Jan? Oder spielt es eigentlich gar keine Rolle?
Ja, definitiv werde ich. Ich bin da aber auch ziemlich klar. Also ich glaube, dass dieses sich das in Anführungsstrichen extrem zu leisten, zu sagen, wir lassen die Chemie komplett weg, ne, als ein wichtiger Baustein, wo ich mich frage, im Ersten ist es für mich erstmal nur ein etwas, was nicht soll. Ne? Es ist nicht was, was für ein Ergebnis spricht, was da ist, sondern das, was wir nicht wollen. Das finde ich in dem Moment schwierig, wenn ich eigentlich denke, Ziel ist doch, das Ergebnis am Ende gut zu haben. Und wie ich dieses Ergebnis erreiche, finde ich, da sollte eine Flexibilität gegeben sein. Ich kann aber natürlich auch aus Sicht der Biobranche das total verstehen, dass es natürlich auch ein Streitpunkt ist in dem Moment, wo man sich natürlich auch mit darüber definiert, was da kommt der Ökolandbau nun mal auch mit her und das ist auch absolut seine Berechtigung. Nur ich für mich muss sagen, also für mich ist so ein Beispiel der Apfelanbau auch im Ökolandbau. Ne, da wird dann mit 3 Kilo Kupfer und Schwefel pro Hektar, das ist zugelassen, das ist cool, also cool in Anführungsstrichen, das wünscht sich glaube ich auch kein Öko-Apfelbauer, aber es ist so, da ist aber das Thema doch eher, dass das System eigentlich krank ist. Also da arbeiten wir dann mit kranken, anfälligen Sorten, mit schwachen Unterlagen, da haben wir eigentlich, ne, da könnte man noch mal ganz anders rangehen, aber da heißt es, ist ja Bio zugelassen und dann können wir ja spritzen und dann redet man am besten nicht drüber und der Bio-Apfel hat einen Preis, wo ich denke, also da sollte eigentlich jeder Agroforst-Apfel, der in einem extensiven, aber System gewachsen ist, wo wir komplett auf den Pflanzenschutz, auch auf Kupfer und Schwefel zumindest verzichten können, eigentlich anders dastehen. Ne? Also einen höheren Preis hätte er in meinen Augen verdient, als der Bio-Apfel, der schon durchs halbe Land gefahren worden ist. Aber das ist für mich so ein klassisches Beispiel. Es kommt doch auf das Ergebnis irgendwo an. Also wir müssen es doch schaffen, am Ende wäre jetzt für mich das Ziel, einen Apfel nachhaltig zu produzieren, mit möglichst wenig Input, was ich brauche. So, ne? Und das ist aber, ja, es ist ein schwieriges Thema und letzten Endes glaube ich, da gibt es dann eine Aufteilung. Ne? Die sagen, wir lassen es komplett weg und haben die Zertifizierung darüber, das ist fein und mein Ziel ist es ja auch, ohne auszukommen. Das sage ich ja gar nicht, dass ich das super finde, dass ich doch spritzen muss mit Glyphosat. Bio-No-Till wäre ein Traum, wenn ich es in jedem Fruchtfolgeglied ohne Probleme umsetzen könnte. Aber es klappt leider nun mal noch nicht. In einigen Fällen funktioniert es, aber eben lange nicht überall. Und dann brauche ich den Werkzeugkoffer, in meinen Augen gerade noch. Vielleicht in 10 Jahren, wenn der Bodenaufbau weiter vorangeschritten ist, können wir es vielleicht ganz lassen.
Also ich sag dazu, es gibt sicherlich Personen, die jetzt zuhören, die sagen würden, es geht auch ohne Glyphosat. Ja? Ich höre das auf jeden Fall immer wieder und das mag sein. Aber vielleicht funktioniert es halt einfach nicht für jeden Betrieb ohne. Und das müssen wir dann auch einfach so stehen lassen. Ich denke, dann gehe ich jetzt mal von der Ausgangslage aus, dass ihr auch dem Grundsatz folgen würdet, also gesunder Boden, gesunde Pflanze. Wenn ich das Umfeld der Pflanze im bestmöglichen Zustand habe, dann ist die Pflanze auch gesund, ergo brauche ich weniger Mittel, um sie im Krankheitsfall wieder gesund zu machen oder sie wird halt gar nicht erst krank. Da geht ihr mit.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Und das heißt ja, eigentlich könnten wir ja dann, gehe ich jetzt mal weiter, ist das doch die sehr konsequente Umsetzung des integrierten Pflanzenschutzes, dass ihr alles vorher macht, umsetzt, bevor ihr Pflanzenschutzmittel einsetzen würdet. Also alle vorbeugenden Maßnahmen in dem Fall ergreift.
Könnte man so sagen, ja.
Ja, ich sehe es, wir versuchen es, aber der Boden muss jetzt erst aufgebaut werden. Ja, das geht ja auch nicht von heute auf morgen. Das, wie du schon gesagt hast, es geht ja mindestens 5, 10 Jahre, keine Ahnung. Ja, und wenn ich es schaffe, den Boden so zu bearbeiten und so in den Zustand zu bringen, damit er sich selber versorgen kann und auch stabil dann ist gegen Krankheiten, ja, dann brauchen wir natürlich weniger Input, also weniger Pestizide und weniger Dünger. Aber das braucht alles seine Zeit. Das kann man nicht von heute auf morgen machen. Man muss dann auch überlegen, wo kommen wir überhaupt her? Ja, was war früher? Ja, früher haben sie mit dem Pferd geschält und konnten mit dem Pflug keine 20 Zentimeter, nur die 10 Zentimeter Tiefe. Ja, und dann sind die großen Traktoren gekommen im Pflug. Ich war, wie gesagt, auch noch bis vor 4 Jahren war ich ein Verfechter des Pflugs. Aber mit der Biofräse hab ich ein Tool an der Hand, für mich als Betrieb, für mich selber jetzt einfach, wo ich eigentlich klarkomme damit. Ja.
Wird euch sowas eigentlich angekreidet, wenn von euren Kollegen auf fachlicher Ebene, die sagen, ja, vor 4 Jahren hast du noch so und so geflugt und auf einmal hast du hier Kehrtwende gemacht und der Flug ist vom Feld oder von deinem Betrieb geflogen. Geht damit so ein bisschen einher, dass euch vorgeworfen wird, dass ihr gar nicht euch den Prozess richtig überlegt habt oder unglaubwürdig seid?
Nö, überhaupt gar nicht. Also ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Kollegen und die schauen natürlich, was ich mache. Das ist gar kein Thema. Aber nö, wir haben da wirklich ein gutes Verhältnis miteinander. Ich muss fairerweise sagen, natürlich dieses Jahr war es sehr herausfordernd, ja, nicht mehr zu pflügen, mit der Biofräse zu sehen. Und ich habe wirklich Bauchweh gehabt, sage ich auch offen und ehrlich, ob ich es schaffe, auf alle Fläche drauf zu kommen und zu fräsen. Aber es wird halt dann super, super mitgespielt. Wir haben dann wirklich alles geschafft. Wir brauchten nicht zu pflügen. Ja,
bei uns würde ich auch sagen, dass es da auf jeden Fall ein gesundes Interesse gibt. Und natürlich ist das immer mal, wenn man so eine Kehrtwende hinlegt, ist das natürlich erstmal immer interessant. Aber ich glaube auch, also bei uns, wenn wir auch Feldtage oder irgendwas machen, um auch über die Agroforce-Geschichte zu sprechen, das ist hier, glaube ich, noch einmal mehr ein Thema als jetzt gut Direktsaat. Ne? Das machen ja schon mehrere Betriebe hier im Umkreis. Ne? Das wird ja mehr. Dann ist es aber eigentlich, also für mich immer eine Chance, wieder jemanden mitzunehmen und zu erklären, warum. Und wenn jemand dann begründet sagt, nee, das ist aber trotzdem nichts für mich, bin ich ja da auch vollkommen fein mit. Also ich bin einfach ein Freund des offenen, ergebnisoffenen Streitgesprächs, sage ich mal, wo ich die Gründe, die ich habe, nachvollziehen oder präsentieren und diskutieren kann und jemand anders sich auch darauf einlässt und dann aber auch, ne, seinen eigenen Standpunkt finden kann. Alles gut. Ich finde es schade, wenn gar kein Interesse besteht. Also das kriegt man natürlich manchmal auch mit, dass quasi viel übereingesprochen wird, aber wenig direkt miteinander. Das ist durchaus auch ein Thema, ja.
Du bist ja viel unterwegs mit Vorträgen zu dem Thema und kannst du sagen, findest du, dass die Nachfrage nach regenerativer Landwirtschaft aus fachlicher Seite gestiegen ist in den letzten Jahren?
Ja, würde ich definitiv sagen. Das ist so. Ich glaube, es ist bei vielen immer noch so dieses Jahr. Ist es jetzt, also ich glaube, gerade heute ist wieder DLG Roadshow, regenerative Landwirtschaft. Ne? Ist es eine Nullnummer oder bringt es mehr Ertrag? Also es gibt diverse Veranstaltungen und ich glaube, das Thema ist immer, mit welchem Fokus setze ich mich auseinander. Ne? Geht es nur um den Ertrag speziell oder geht es um das ganzheitliche Bild? Ne? Wo ich für mich zählt zu dieser Form der Landwirtschaft auch Einbezug der Gesellschaft. Das ist was ich nicht direkt monetär habe, was aber elementar wichtig ist für mein Selbstbild als Landwirt und als Teil dieser Gesellschaft, der ich nun mal bin. Also wir hängen ja nun mal irgendwie, sitzen wir alle im gleichen Boot ein Stück weit drin und ich glaube, das sind so Punkte, da kann ich natürlich, wenn ich nur den Fokus auf den Ertrag habe, dann wird es, glaube ich, manchmal ein bisschen schwierig, das zu beurteilen, was eigentlich alles damit mit dranhängt, aber ich würde sagen, dass das Interesse definitiv steigt.
Und ja. Was zieht die Leute an? Was zieht die Leute zur regenerativen Landwirtschaft? Ist es wirklich der intrinsische Wille, Motivation, sein etwas für den Klimaschutz zu machen, Ressourcen zu sparen? Kann man das überhaupt nur über einen Kamm scheren? Die Motivation zur regenerativen Landwirtschaft? Alice?
Also für mich war die Motivation einfach, wie gesagt, ich habe gesehen, dass unsere Böden eben so funktionieren und das war für mich eine Möglichkeit zu schauen, wie kriegen wir den Boden wieder einigermaßen fit. So, und ich habe dann ganz langsam zuerst angefangen oder habe eigentlich, wo ich angefangen habe, gesehen, relativ schnell, mit dem Spade dann in den Boden zu schauen, dann sieht man was, dass sich im Boden was zum Positiven tut. Und wir haben es wirklich verlernt, den Spaden in die Hand zu nehmen und auf den Boden zu schauen, ja. Und es hat mich eigentlich komplett geflasht, sage ich jetzt, zum Positiven. Einfach hätte es mich gefangen genommen, diese regenerative Landwirtschaft. Und da bin ich eigentlich Feuer und Flamme dafür, für dieses System. Also, ja.
Ja, Jan, vielleicht du erlebst so Anfragen vielleicht auch mehr von außerhalb. Kannst du es von deinen Kollegen her ein bisschen beschreiben?
Ja, ich weiß nicht, ich würde sagen, dass es ein Mix ist. Also zum einen gibt es die intrinsisch motiviert sind, ne, und sagen, ich habe es für mich selber, merke ich, dass ich was verändern möchte, ne, und da auch so wie vielleicht bei mir jetzt, ne, dieses Thema ist, ich bin davon überzeugt, dass das der Weg ist, in dem wir uns irgendwie weiterentwickeln müssen. Aber ich glaube, es gibt dann auch viel mehr und mehr dieses Interesse auf Grundlage der Faktenlage, was wir mit dem Klimawandel jedes Jahr wieder bei uns sehen. Diese Extreme nehmen einfach dramatisch zu. Wenn mir 30% von meinem bestellten Getreide einfach absäuft, dann ist für mich offensichtlich, also unsere Böden hier sind größtenteils ja gar nicht mehr in der Lage, mehr als 20 oder 30 Liter in der Stunde vernünftig aufzunehmen. Also dann steht schon sofort das Wasser, wo ich mal so Zahlen gehört habe, die doch deutlich darüber liegen, was ein gesunder Boden an Infiltrationsleistung eigentlich haben sollte. Das heißt, wir haben ja viele Möglichkeiten mit dem Bodenaufbau, diesen Klimaextremen zu begegnen. Und ich glaube, wenn die Not größer wird, wird auch das Interesse daran, wie ich an diesem entscheidenden Hebel was verändern kann, größer. So, aber das ist natürlich betriebs- und regionsmäßig total unterschiedlich, weil einige Regionen, sage ich mal, da geht es ja noch gerade so wieder ein Jahr gut, sage ich jetzt mal so ein bisschen überspitzt. Ne? Warum soll ich jetzt was ändern? Hat ja alles gut geklappt, habe gut geerntet. So, und andersrum gibt es Regionen, da schlägt es voll zu. Und da ist, glaube ich, dann die Einsicht ziemlich schnell da, dass sich irgendetwas verändern muss. Aber ja, das ist unterschiedlich.
Naja, klingt ein bisschen so, als würden alle Landwirte auf regenerativ umstellen müssen.
Genau, das ist mir gerade auch aufgefallen, so sollte es auch nicht klingen, so nach dem Motto, sondern ich möchte damit nur sagen, dass wenn diese Extreme häufiger zuschlagen, kann ich mir vorstellen, dass das Interesse noch mal einmal mehr wächst, sagen wir es mal so.
Für mich, stellt sich die Frage, warum viele nicht, die wollen das, aber sie machen es trotzdem mit. Was ein Hintergrund ist, sehe ich einfach, dass der Bodenkurs Geld kostet, ja. Da kostet Geld und viele scheuen das Geld hier in die Hand zu nehmen, weil sie meinen halt, in der Landwirtschaft muss alles umsonst sein, ja. Und das ist eben nicht so. Und von dem her würden manche mit Sicherheit umsteigen.
Aber ist denn der Bodenkurs jetzt die Voraussetzung, die man braucht? Also auch nicht.
Nee, Bodenkurs ist nicht Voraussetzung, aber es ist für mich ein wichtiges Tool, um diese Zusammenhänge zu kapieren, was im Boden abgeht, ja, wie sich alles abspielt. Also im Bodenkurs habe ich wahnsinnig viel gelernt, muss ich offen ehrlich sagen. Ja.
So kann ich ja auch provokant sagen, dass der Run auf die regenerative Landwirtschaft insbesondere diejenigen freuen, die mit den Bodenkursen ihr Geld verdienen.
Ich würde sagen, dass das ein bisschen kurz gesprungen ist, weil es ja auch parallel natürlich ein Riesenangebot gibt an YouTube etc., wo ich auch schon jede Menge machen kann. Und am Ende des Tages, ich glaube, das ist die Frage, wie tief möchte ich mich selber auf das Thema Boden einlassen und wenn ich da richtig Interesse habe, weil mich das wirklich juckt zu verstehen, wie diese ganzen Zusammenhänge sind, nochmal auf einer ganz anderen Ebene, als das in Ausbildung und Selbststudium der Fall war. Also es ist mir zumindest auch so ergangen, dass ich gedacht habe, okay, krass, das ist echt nochmal eine andere Ebene, weil genau dieses Zusammenspiel der einzelnen Komponenten ja nochmal ganz anders zum Tragen kommt. Das muss mich natürlich irgendwie ansprechen, da muss ich Interesse dran haben. Wenn ich das nicht habe, ja, dann warum soll ich dann einen Bodenkurs machen? Dann kann ich auch überlegen, okay, wo kann ich anders umstellen, wobei ich von diesem Umstellen, ich finde das Wort auch schwierig. Also ich denke, da ist vieles, ne, wenn ich jetzt, also vielfältige Zwischenfrüchte sehe ich mittlerweile auf so vielen Betrieben. Ja, und die nennen sich jetzt auch nicht alle regenerativ, nur weil sie eine vielfältige Zwischenfrucht angebaut haben. Also ich glaube, da müssen wir sehr gut aufpassen. Also man sieht, denke ich, dass Dinge, die sich bewährt haben, wo es auch dann in der Praxis vernünftige Ergebnisse gibt, wie Ertragsauswirkungen sind direkt. Ne? Dass eine vielfältige Zwischenfrucht vom Mais eben wirklich einen Effekt hat, auch auf den Mais. Wenn das klar belegt wird, dann wenden es auch mehr Betriebe an. Und
aber das ist eigentlich auch nochmal so ein Punkt. Und der hat uns maßgeblich motiviert, diese Reihe zur regenerative Landwirtschaft so aufzubauen, weil wir sehen, dass immer mehr Konzerne und Dritte dieses Thema, also nicht das Thema, die regenerative Landwirtschaft als Begriff nutzen. Also man kann nennen Nestle. Nestle geht, investiert, fördert regenerative Landwirtschaft. Dahinter steht aber nicht konkret. Also für den Laien klingt regenerative Landwirtschaft geil, sexy, super, Klimaschutz, toll und fließt Geld rein. Wie geht ihr mit dieser Entwicklung um? Es stört mich nicht, betrifft mich nicht oder findet ihr da, dass da vielleicht der Begriff regenerative Landwirtschaft verfälscht wird und auch fremd einem fremden Zweck zugeführt wird?
Ja gut, sonst kann ich auch anfangen. Also für mich ist es so, ich nehme das mit Interesse wahr, dass diese, ne, dass diese Bereitschaft steigt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sehe aber auch, dass es dann eben genau kritisch wird, wenn es eben nicht mehr klar definiert ist. Ne? Also wenn ich nur in Anführungsstrichen mit ein bisschen mehr Zwischenfrüchten und so, sonst lasse ich im Prinzip alles mehr oder weniger gleich, ich schon das Label regenerativ bekomme. Merke aber auch am Ende des Tages, geht's doch darum, wie kriegen wir möglichst viel Bodenaufbau, so würde ich es mal formulieren, Bodenaufbau, Ökosystemaufbau in die Fläche. Und wie jetzt Firmen das nennen, beziehungsweise wie Betriebe das Geld am Ende dafür bekommen, ist für mich nicht der Punkt, an dem ich sage, da lohnt sich, die Energie reinzuschieben, dafür eine gerade saubere Definition von regenerativer Landwirtschaft zu. Der Zug ist in meinen Augen abgefahren. Ich denke, es ist wichtig zu gucken, wie gehen diese Gelder, die denn da angepriesen werden, wie gehen die denn in einen möglichst wirksamen, also in eine möglichst wirksame Umsetzung für die ganzen, ne, für Bodenaufbau und Ökosysteme, und wie verpuffen sie nicht? Das wäre für mich eine spannende Frage, weil am Ende des Tages für mich jetzt als Betrieb, denke ich, ich muss selber kommunizieren an die Menschen hier in meinem Umfeld, wie ich das für mich definiere und wie ich es lebe und mache. Und so kann das ein anderer Betrieb völlig anders tun, aber genauso, ne, kommunizieren und damit auch erfolgreich sein und dafür sorgen, dass es lokal eine Nachfrage nach seinen Produkten gibt oder eine entsprechende Zahlungsbereitschaft. So sehe ich das zumindest, wenn ich auch das Ziel habe, regionale Wertschöpfungsketten aufzubauen, die eben auch krisenstabil sind, was natürlich ein mega ehrgeiziges und ja, vielleicht auch noch recht fernes Ziel ist, wo ich aber der Meinung bin, dass das das Ziel sein sollte, damit es ein rundes System wird, damit Gesellschaft und Betrieb enger zusammenkommen und dass es funktioniert. Und dann muss ich selber kommunizieren. Deswegen glaube ich, dass jeder Betrieb, der es macht, auch mit der Absicht, irgendwann eine andere Wertschöpfung über Produkte zu bekommen, der muss ein Stück weit selber auch für das Marketing sorgen. Der muss selber kommunizieren und selber seine Definition mit raustragen. Und von daher kann ich nur sagen, wenn es mehr Aufmerksamkeit bekommt und es gibt Wege, Geld für diese Maßnahmen über große Firmen zu bekommen, ja, why not? Dann müssen wir es nutzen. Was sollen wir denn tun? Also die, auf uns warten sie sowieso nicht.
Ja, der Zweck heiligt die Mittel, so will ich es mal zusammenfassen. Ali, siehst du das auch so?
Also ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Was ich eigentlich noch sehe, ist teilweise, dass ja dieser Begriff regenerative Landwirtschaft auch von den Firmen eigentlich genutzt wird, einen Hype draus zu machen, um sich positiv darzustellen. Also das heißt, wir sind eigentlich auf dem richtigen Weg, ja, und die nutzen das wieder dann für sich als Verkaufssymbol wieder aus, ja. Und da muss man natürlich klar dann unterscheiden. Also das ist nicht ganz einfach, aber mehr da sagen können, okay, den Begriff regenerativ lasst man patentieren, ja.
Zertifizieren, ja.
Zertifizieren, ja, aber dann sind wir wieder irgendwo in einer Schiene drin und diese Freiheit geht dann auch wieder irgendwo verloren, weil man kann nicht sagen, was bei mir funktioniert, funktioniert irgendwo anders genauso auch, ja, da muss man immer wieder neu differenzieren.
Du hast beim Thema Zertifizierung, Jan, jetzt auch den Kopf geschüttelt. Wir haben ja vorhin auch schon ein bisschen angesprochen, geht ja auch um Bio. Du hast ja da anfangs gesagt, es kommt drauf an. Wir haben in der Kickoff-Folge über so ein relativ schwierig zu definierendes Konstrukt gesprochen, der Output-basierten Zertifizierung, dass ich sage, also es geht nicht darum, was oder wie mache ich es, sondern was kommt im Endeffekt bei raus. Wäre dieses Konstrukt, ohne das jetzt genauer zu definieren, etwas, worauf du dich einlassen würdest, Jan?
Gut, da kann man natürlich jetzt sagen. Achso, Entschuldigung. Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass das eine spannende Möglichkeit ist. Es kommt tatsächlich ja natürlich sehr darauf an, was ist denn dann genau dieses Output? Und ich habe jetzt zuletzt da mitbekommen, dass die IARA, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, die International Alliance of Regenerative Agriculture, also auf EU-Ebene regenerative Landwirte und Landwirtinnen, dass die daran arbeiten, eine Output-basierte Prämie am Ende irgendwo zu bekommen. Und da waren zwei wesentlichen Punkte, was ich jetzt mitbekommen habe, aber bitte kein Anspruch auf Vollständigkeit, dass der Bodenbedeckungsgrad per Satellit gemessen ein ganz wichtiger Punkt ist. Und am Ende die Nettoleistung Photosynthese, also wie viel Photosynthese, Primärproduktion findet statt, wie viel Grün ist irgendwie am Ende des Tages auf einer Fläche. Natürlich sind das auch wieder nur Indikatoren. Das ist mir auch bewusst. Ich denke aber, dass das welche sind, die schon ganz wesentliche Schritte beinhalten oder wesentliche Ergebnisse. Ne, wenn ich es schaffe, den Boden fast das ganze Jahr über bedeckt zu halten, keine schwarze Erde zu haben, dann mache ich, denke ich, schon eine ganze Menge richtig. So, wie viel das dann im Einzelnen wert ist und ob das das Einzige ist, da muss man viel Grips reinstecken, denke ich. Und da wird es wahrscheinlich auch nicht die eine Wunderlösung geben, mit der alle sofort zufrieden sind. Ich glaube, dass das aber ein ganz wesentlicher Punkt ist, um von dem bestehenden System, was ja absolut überhaupt nicht ergebnisorientiert auszahlt, in meinen Augen schon mal in die richtige Richtung zu kommen.
Alois?
Ja gut, diese Zertifizierungen, das kommt natürlich jetzt darauf an, was für Zertifizierung, meine ich jetzt CO2-Zertifizierungen, wo man also CO2 speichern kann oder andere Levels. Ich bin da teilweise, wie gesagt, ein bisschen vorsichtig, es kommt immer darauf an, was verlangt wird, ja. Und wir haben ja schon genug Zertifizierung früher gehabt, Schweine, QS und so weiter, ja. Daher bin ich da, wie gesagt, ein bisschen vorsichtig, mich festzulegen. Es kommt immer darauf an, was es ist und wie es ist und ja, kann ich das umsetzen? Kostet es mich was? Kostet es viel? Kostet es wenig? Also jetzt von der Motivation und von allem, was ich machen muss. Da muss man eigentlich dann schon unterscheiden.
Also ich fasse mal ein bisschen zusammen. Ihr seht das als Praktiker schon als eine sehr, als die regenerative Landwirtschaft etwas, das in Bewegung ist und großen Sinn hat, große Wertschöpfung auch für die einzelnen landwirtschaftlichen Betriebe bringt, mehr Resilienz und dass diese mehr, diesen Bonus, das, was es für die Betriebe mehr bringt, vielleicht dem überwiegt, die Gefahr von außen, dass der Begriff eben von großen Unternehmen genutzt wird. Also dass es einfach darum geht, die Böden gesund zu machen, die Landwirtschaft gesünder zu machen, Ressourcen zu minimieren und dass dieser Zweck eigentlich höher wirkt als das, was von außen jetzt kritisiert wird. Ja.
Also ich sehe so genau das, was du sagst. Das ist so. Ich sehe halt auch noch einen Punkt eben, man sagt immer enkeltauglich, dass wir unsere Böden und unsere Betriebe enkeltauglich hinterlassen. Ja, das ist auch so ein Modewort, enkeltauglich, ja. Aber wir können nicht so weitermachen wie bisher. Ich meine, der Albrecht Kinsey hat es ja in den 50er Jahren schon gesagt, was kommen wird. Und so weit sind wir eigentlich mit diesen, ja, das kann man ja nachlesen, wohl jetzt nicht aktualisieren, von dem her. Und ich sehe es einfach als einen Weg für die Zukunft. Bewusst ein Weg, sage ich.
Ich würde auch zustimmen. Ich glaube, der einzige Punkt Wertschöpfung ist gerade leider ja noch nicht in dem Maße da, ne, wie sie eigentlich da sein sollte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an das Agroforce-System denke oder auch an andere Maßnahmen, der einzige Weg ist ja im Prinzip über CO2-Zertifikate gerade wirklich Geld zu bekommen für Humus aufbauen. Da kann man, glaube ich, eine eigene Podcast-Folge oder ich weiß nicht, ob es auch eine gibt.
Haben wir.
Bestimmt. Ist ja ein Thema für sich so. Aber wenn ich jetzt sehe, welche Leistung ich zum Beispiel im Agroforce bringe, die weit über nur Humusaufbau oder sei es Klimaschutz, Artenvielfalt, Grundwasserschutz, Einbezug der Gesellschaft. Das ist ein riesenbunter Strauß, den ich aber ja nicht mit einer Prämie bezahlt bekomme. Und das ist das, was in meinen Augen gerade wirklich ein Riesendilemma ist, weil es eigentlich eine total sinnvolle Möglichkeit ist. Aber finanziell muss ich das selber erstmal irgendwie überbrücken und das ist eine Riesenherausforderung.
Also das genau. Dieses Problem, was du gerade angesprochen hast, das haben wir jetzt in den letzten anderthalb Jahren Podcast eigentlich immer wieder. Und wir haben noch keine Lösung, aber wie es unsere Idee des Podcasts ist, wir suchen Lösungen und Ideen. Und das kommt auf jeden Fall mit in unsere Ideenliste für die nächste Staffel. Und ich weiß, es ist immer schwierig, ein Gespräch zu beenden, gerade wenn man sich so gut unterhält wie mit euch beiden gerade. Ich höre aber, die Ferkel kratzen an der Tür und es ist eng immer auf dem Betrieb. Ich möchte euch nicht länger aufhalten, aber ich habe noch die letzte Frage. Und die letzte Frage ist wie immer, ihr dürft einen Song auf unsere Playlist setzen. Und die Frage ist, welchen Song möchtet ihr raufsetzen? Es ist alles erlaubt. Es kann ein Song sein, der euch jetzt gerade aus irgendwelchen Gründen bewegt, den ihr gerade gerne hört. Oder etwas, was ihr mit unserem Podcast-Thema einfach verbindet, regenerative Landwirtschaft. Wer hat schon was im Kopf? Es kann auch ganz spontan aus dem Bauch kommen.
Also ich habe was im Kopf und zwar Sehnsucht heißt das Lied von Nina Gligorowski. Das ist ein christliches Lied, sage ich jetzt einfach. Sehnsucht, einfach Sehnsucht, dass mehr noch in diese regenerative Landwirtschaft mit einsteigen. Und Sehnsucht für mich persönlich einfach, Jesus noch näher kennenzulernen.
Das finden wir und packen wir mit drauf. Und Jan, bei dir?
Ja, nicht so einfach. Ich hatte jetzt 10. Juni von BAP im Kopf. Ist allerdings eher politisch.
Wir haben auch nicht sehr politische Songs.
Genau, also es ist nicht so speziell mit Bodenaufbau, sondern eher der politischen Großwetterlage verknüpft. Und ja, bin gestern Abend auf einem Konzert gewesen und noch sehr bewegt davon, genau, deswegen würde ich das Lied nehmen.
Dann passt es perfekt. Dann bedanke ich mich bei euch und wir hören uns irgendwann wieder. Ciao.
Vielen Dank.
Ciao. Danke.